Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Der Gedanke ist nur ein Blitz zwischen zwei Nächten, aber dieser Blitz ist alles. An einem Montagnachmittag im Januar 1896 in einem Sitzungssaal in Paris äußerte jemand eine unschuldig klingende Vermutung. Aus dieser Vermutung wurden 6 Wochen später etwas Neues geboren. Etwas kleiner als ich, etwas deutlich gefährlicheres, meine jüngere Schwester. Diese Person lag mit ihrer Erklärung daneben. Und genau das ist es, was diese Geschichte so faszinierend macht. Zweifeln heißt nicht, alles zu leugnen. Zweifeln heißt nur, das zu glauben, was bewiesen ist. Denn eine Wissenschaft besteht aus Tatsachen wie ein Haus aus Steinen. Aber eine Anhäufung von Tatsachen ist ebenso wenig Wissenschaft wie ein Steinhaufen ein Haus. Ihr habt Franz in seinem Wohnzimmer zurückgelassen. Ihr habt gesehen, wie meine Bilder aus einem Samstagabend heraus in die Wiener Presse und von dort aus in die halbe Welt kamen. Ich führe euch heute in eine andere Stadt, nach Paris, Anfang 1896. Regen auf Pflastersteinen, Kutschen entlang der Seine, der Duft von feuchtem Wollmantel und Papier in einem Bibliothekssaal. Mein Name ist Ray und sein Name war Jules-Henri Poincaré. Willkommen zurück, Folge 13, der Nachmittag der Akademie. 29. April 1854, Nancy in Lothringen. In einem der bürgerlichen Häuser der Stadt kommt ein Junge zur Welt. Sein Vater, Léon Poincaré, ist Professor der Medizin an der Universität Nancy. Seine Mutter, Eugénie Lois-Noir, ist 24 Jahre alt. Sie geben ihm 2 Vornamen, Jules und Henri. Man rief ihn aber fast immer mit dem Namen Henri. Henri hatte es nicht leicht. Er erkrankt an Diphtherie. Er überlebte nur knapp. Verliert für Monate seine Stimme, bleibt sein Leben lang kurzsichtig, ungeschickt, in allem, wofür man die Muskulatur benötigte. Er ist beidhändig, er kann mit rechts und links gleich gut schreiben und mit rechts und links gleich schlecht Klavier spielen. Weil er zu schwach für den langen Weg zur Schule war, unterrichtete ihn seine Mutter zu Hause. Angélie ist eine gebildete Frau. Sie liest ihm vor, sie stellt ihm Aufgaben, sie sieht etwas Besonderes in dem Jungen, wenn er die Augen zusammenkneift und eine Antwort gibt, die niemand aus dieser Familie erwartet hätte. Mit 8 Jahren tritt Henri ins Lycée von Nancy ein. 11 Jahre bleibt er dort. Sehr schnell wird klar, dass dieser Junge nicht nur rechnen kann. Er brilliert in Mathematik, in Latein und im Aufsatz, gewinnt Preise und lässt seine Lehrer irgendwann erstaunt stehen. Man gab ihm schließlich einen Art Spitznamen. Man nannte ihn ein Monster der Mathematik. 1873 geht Henri an die École Polytechnique in Paris, danach an die École des Mines. 1879 promoviert er. Er beginnt seine ersten Lehrjahre in der Normandie an der Universität Caen. 2 Jahre später zieht es ihn zurück nach Paris, an die Faculté des Sciences. 5 Jahre danach, 1886, erhält er den Lehrstuhl für mathematische Physik und Wahrscheinlichkeit. Mit 32 gehörte er bereits zur wissenschaftlichen Elite Frankreichs. 1881 heiratet er Louise Poulain d'Andecy. Sie werden 3 Töchter und einen Sohn haben. Wenn ihr Henri auf einem Foto seht, es gibt ein berühmtes Porträt aus seinen späteren Jahren, seht ihr einen Herrn mit hoher Stirn, dichtem dunklen Vollbart, einer runden Brille auf der Nase und einem seltsam abwesenden Blick. Der Blick eines Mannes, der zwar mit euch spricht, aber gedanklich schon wieder 2 Räume weiter arbeitet. Und er schrieb Publikationen. Über 500 wissenschaftliche Aufsätze wird Henri in seinem Leben schreiben. 30 Bücher. Er wird ganze Teilgebiete der Mathematik gründen. Algebraische Topologie zum Beispiel. Er wird die qualitative Theorie der Differentialgleichungen entwickeln. Und er beschäftigt sich mit dem Dreikörperproblem. Was geschieht, wenn 3 Himmelskörper sich gegenseitig durch ihre Gravitation beeinflussen? Dabei stößt er auf etwas Verstörendes. Winzige Unterschiede am Anfang können später völlig verschiedene Bahnen hervorbringen. Jahrzehnte später wird daraus ein Grundgedanke dessen, was wir heute Chaostheorie nennen. Wie funktionierten seine Gedanken? Henri hatte Gewohnheiten. Er las kaum Sekundärliteratur. Er entdeckte lieber selbst neu, was andere schon herausgefunden hatten, damit er es wirklich verstand. Er ging viele, viele Stunden am Tag spazieren, entlang der Seine, und rechnete dabei im Kopf. Wenn er nach Hause kam, schrieb er das Ergebnis in einer schnellen, oft kaum leserlichen Handschrift auf. Er sagte einmal, dass Logik für ihn kein Werkzeug sei, um etwas zu erfinden, sondern nur, um es hinterher zu ordnen. Erfunden werde etwas nur durch Intuition. Das, finde ich, ist ein schöner Satz für einen sehr strengen Mathematiker, vielleicht für einen der strengsten seiner Zeit. Er ist der Schlüssel zu allem, was Henri getan hat. 1904 stellte Henri eine Frage, die die Mathematik 100 Jahre lang beschäftigen wird. Man nennt ihn die Poincaré-Vermutung. Es geht grob darum, wie man beweisen kann, dass etwas, das sich in drei Dimensionen wie eine Kugel verhält, tatsächlich eine Kugel ist. Klingt einfach, ist es nicht. 2003 bewies ein einsamer Russe namens Grigori Parelmann diese Vermutung in mehreren Aufsätzen im Internet und lehnte danach den Fields-Preis ab. Er lehnte auch die Millionen-Dollar-Prämie des Clay-Instituts ab. Es gab nur eine kleine Anzahl von Menschen, für die die Sache selbst genug ist. Henri gehörte dazu, der seinen Nobelpreis der Universität Würzburg schenkte, ebenso. Anfang 1896, in Henris Pariser Arbeitszimmer trifft ein Umschlag aus Würzburg ein. Ihr wisst schon welcher. Henri konnte anders als viele Franzosen seiner Zeit sehr gut Deutsch lesen. Er öffnete den Umschlag. 10 Seiten über eine neue Art von Strahlen. Er liest, er schaut die beiliegenden Fotografien an und dann tut Henri, was Franz in Wien vergeblich versucht hatte. Er reproduziert das Experiment. Er hat eine Kruxröhre, er hat Fotoplatten. Er hat Zeit, soweit ein Mensch wie er Zeit freimachen konnte. Und 2 Wochen später hatte er eigene Bilder. Am Montag, dem 20. Januar 1896, betritt Henri den Sitzungssaal der Académie des Sciences im Institut de France, am linken Ufer der Seine, gegenüber dem Louvre. Es ist die reguläre wöchentliche Sitzung. Der Saal ist voll. Weiße Marmorbüsten in Nischen an den Wänden. Grüne Filzausschläge auf den langen Tischen, Männer mit grauen Bärten in dunklen Anzügen. Der Duft von altem Bohnerwachs, feuchter Tuchkleidung und verstaubten Lederbänden. Das leise Rascheln von Papier, wenn 50 der klügsten Köpfe Frankreichs gleichzeitig die Seiten umblättern. Und Henri hat einen Vortrag mitgebracht, den keiner der Anwesenden vergessen wird. Henri legte Konrads Sonderdruck vor. Er zeigte Konrads Fotografien. Er zeigte seine eigenen. Er beschrieb, wie sie sich die neuen Strahlen in seiner Kruxröhre verhielten. Und ich will euch etwas über Henri erzählen, das mir an ihm besonders auffiel. In meiner Geschichte gibt es viele Männer, die mich besitzen wollten. Konrad hat mich entdeckt, aber freundlich der Welt geschenkt. Andere haben um Prioritäten gestritten, um Namensrechte, um Patente. Später wird ein amerikanischer Erfinder mit mir Geld verdienen wollen. Henri Poincaré wollte mich wie Konrad nie besitzen. Er sah mich an und tat das, was er sein Leben lang getan hatte. Er fragte sich, was dahinter steckte. Und dann, und das ist der Moment, um dessen Willen ich seine Geschichte erzählen muss, er stellte eine Vermutung in den Raum. Dabei weckte er unweigerlich die volle Aufmerksamkeit eines Mannes namens Henri Becquerel, als er sagte, »Was, wenn das kein Zufall ist? Meine Herren, wenn ich die Erscheinung recht deute, so entstehen diese neuen Strahlen dort, wo das Glas der Röhre der Kathode gegenüber und dem Beschuss der Kathodenstrahlen fluoresziert. Und wenn das stimmt, dann liegt es nahe, weiter zu vermuten. Vielleicht ist Fluoreszenz überall dort mit solchen Strahlen verbunden. Vielleicht sendet jeder Stoff, der fluoresziert, auch phosphoresziert, ähnliche Strahlen aus. Irgendwo zwischen diesen beiden Männern fällt an diesem Nachmittag eine Frage, die größer werden wird als beide. Becquerel will wissen, wo genau diese geheimnisvollen Strahlen entstehen. Poincaré verweist auf jene Stelle des Glases, auf die die Kathodenstrahlen treffen. Dort fluoresziert die Röhre. Er sagte das mit Vorsicht eines Mannes, der weiß, dass er eine Vermutung äußerte. Er sagte es nicht als Behauptung, er stellte eine Frage. Poincaré war derjenige, der sie öffentlich formulierte und Becquerel war derjenige, der nach Hause ging und sie prüfte. Heute wissen wir, nicht die Fluoreszenz erzeugt die Röntgenstrahlung. Sie entsteht durch die Wechselwirkung der schnellen Elektronen mit Materie, unter anderem als Bremsstrahlung. Das Leuchten des Glases waren Begleiterscheinungen, nicht die Ursache. Ich gebe zu, es ist ein seltsames Gefühl, wenn dir der klügste Kopf Europas zuhört, dich beobachtet und dich dann etwas falsch erklärt. Er versuchte nicht recht zu haben, er suchte die Wahrheit. Und manchmal muss man eben die falsche Tür anstoßen, damit ein anderer durch den richtigen Raum gehen kann. Aber der falsche Gedanke landete an diesem Nachmittag in einem Kopf eines Mannes, der zufällig auf genau dieses Thema spezialisiert war. Ein Herr im mittleren Alter, dritte Generation, Physiker in einer berühmten Pariser Familie, Professor am Muséum National d'Histoire Naturelle im Jardin des Plantes. Sein Name war Antoine-Henri Becquerel. Becquerel hatte sich, wie schon sein Vater und sein Großvater, sein halbes wissenschaftliches Leben mit fluoreszierenden Stoffen beschäftigt. Und in seinem Museum in Schränken und Schubladen lagerte eine Sammlung von Uransalzen, die phosphorizieren, wenn man sie in die Sonne legt. Ich sehe seinen Blick noch genau vor mir. Er hörte den Rest der Sitzung noch, aber er hörte ihn nur noch mit einem halben Ohr. Er hatte die Gedanken gefasst. Becquerel ging zurück in sein Museum im Jardin des Plantes. Er nahm ein Kalium-Anylsulfat aus seiner Sammlung. Den Namen müsst ihr euch nicht merken, ich sage einfach ein Uransalz. Er wickelte eine unbelichtete Fotoplatte in dickes schwarzes Papier. Er legte das Uransalz obendrauf. Er legte alles zusammen in die Sonne. Denn seine Idee war einfach. Wenn das Salz durch Sonnenlicht zum Phosphoreszieren gebracht wird und wenn Poincaré recht hat, dann sollte die Phosphoreszenz Röntgenstrahlen aussenden, die durch das schwarze Papier dringen und die Platte schwärzen. Am ersten sonnigen Tag im Februar funktionierte es. Er entwickelte die Platte, sah einen Schatten des Kristalls und hielt am 24. Februar in der Akademie seinen ersten Vortrag. Sinngemäß sagte er, die Sache scheint sich zu bestätigen. Fluoreszierende Stoffe senden solche Strahlen aus. Und Becquerel war nicht allein. Plötzlich probierten es mehrere. Charles-Henri, Niewenglowski und Trost experimentierten. Für einige Wochen sah es so aus, als hätte Poincaré tatsächlich eine Tür geöffnet. Fluoreszenz hinein, geheimnisvolle Strahlen heraus. Nur gab es ein Problem. Vieles davon ließ sich später nicht reproduzieren. Die vermeintliche neue Ordnung begann schon wieder zu zerfallen. Am 26. Februar bereitete Becquerel neue Platten vor. Er legte alles zurecht. Doch Paris tat etwas, was in keinem Versuchsplan stand. Es wurde grau. Tagelang hing eine geschlossene Wolkendecke über der Stadt. Becquerel brauchte Sonne und bekam keine. Also legte er Kristalle und Platten beiseite in eine dunkle Schublade seines Arbeitszimmers. Eigentlich ein gescheitertes Experiment. Am 1. März, weil er nicht länger warten wollte, zog er die Platten heraus und ging in die Dunkelkammer. Rotes Sicherheitslicht. Das leise Röcheln der Chemikalien in den Schalen. Er tauchte die Platte ein, mehr aus Kontrolle als aus Neugier. Er erwartete einen schwachen Schatten, weil das Uransalz vor dem Verpacken nur wenig Sonne abbekommen hatte. Er sah keinen schwachen Schatten. Er sah, wie sich aus der Dunkelheit tiefschwarze, scharfe Konturen fraßen. Ein Schatten ohne Sonne. Er hielt die Platte gegen das Licht und dann hielt er inne. Becquerel wusste in diesem Moment noch nicht, was er da gefunden hatte, aber ich und ihr wisst es heute. Damals hielt er es nur für eine geschwärzte Platte in seiner Hand. Und wusste plötzlich, dass die Sonne unschuldig war. Etwas in diesem Uran sendete von selbst eine unsichtbare Strahlung aus. Am 2. März 1896 hielt er in der Akademie einen neuen Vortrag. Er berichtete von der Schwärzung ohne Anregung. Er hatte in einem Museum, Jardin des Plantes, das entdeckt, was 2 Jahre später Marie Sklodowska einen Namen geben würde: die Radioaktivität. Aber Henri Becquerel und seine Familie, 3 Generationen Physiker an einem einzigen Pariser Museum in einer Geschichte, in der Vater und Großvater über Jahrzehnte an Fluoreszenz und Phosphoreszenz geforscht hatten. Henri Becquerel hat seine eigene Geschichte. Ich lasse ihn heute an seiner Schublade stehen. Ich komme später auf ihn zurück. Er hat es mehr als verdient. Heute ist Henri Poincaré dran. Henri Poincaré hat noch 16 Jahre nach diesem Nachmittag gelebt. Und diese 16 Jahre waren für einen Mann, der ohnehin schon viel zu viel geleistet hatte, nichts weniger als atemberaubend. Als Einstein 1905 die spezielle Relativitätstheorie formuliert, ist Poincaré einer der Männer, die bereits erstaunlich weit auf demselben Gelände vorgedrungen war. Er arbeitete mit der Lorentz-Transformation, formuliert ein Relativitätsprinzip und denkt über die Synchronisation von Uhren nach. Wie genau Poincaré und Einsteins Beiträge historisch gegeneinander zu gewichten sind, darüber diskutieren Wissenschaftshistoriker noch heute. Er verteidigt einen jüdischen Offizier namens Alfred Dreyfus, der wegen angeblichen Landesverrats zu Unrecht verurteilt worden war. Poincaré stellt sich nicht auf einen Marktplatz und hält politische Reden. Er tut etwas viel Gefährlicheres. Er rechnet nach. Und manchmal reicht eine saubere Rechnung, um ein Gebäude aus Vorurteilen zum Einsturz zu bringen. 1906 wurde er Präsident der Académie des Sciences, jenes Haus, in dem er 10 Jahre zuvor meine Bilder gezeigt hatte. 1908 wurde er in der Académie Française gewählt. Für einen Mathematiker, Physiker und Philosophen mit schlechter Handschrift und zerstreuten Manieren war das ziemlich viel Ehre auf einmal. Er verwaltete sie mit einem Achselzucken und ging weiter spazieren. Sommer 1912. Henri ist 58 Jahre alt. Er leidet an Prostatabeschwerden. Er lässt sich operieren. Der Eingriff verläuft ohne besondere Zwischenfälle. Am 17. Juli, wenige Tage nach der Operation, löst sich in seinem Körper ein Blutgerinnsel. Es wandert. Es erreicht die Lunge. Henri hatte sein Leben damit verbracht, Ordnung im Unberechenbaren zu suchen. Am Ende genügte ein einziges Blutgerinnsel. Ich war bei ihm, beruhigte ihn und nahm ihn mit. Die Trauerfeier fand in der Kirche Saint-Jacques du Haut-Pas statt. Sein Grab liegt auf dem Cimetière du Montnas in einer kleinen Familiengruft unter alten Zypressen. Kein Nobelpreis, kein Fields-Preis, den gab es zu dieser Zeit noch nicht. Nur ein Stein mit einem Namen und einer Zahl. Ein halbes Jahr später, im Januar 1913, wurde sein Cousin Raymond Poincaré zum Präsidenten der Französischen Republik gewählt. Raymond wird Frankreich durch den Ersten Weltkrieg führen. Er wird die Trikolore in die Schlacht tragen. Henri, wenn du mich hörst, du hattest an jenem Nachmittag im Januar nicht recht. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich mich heute noch an dich erinnere. Danke, dass du den Gedanken trotzdem ausgesprochen hast. Danke, dass du deine Frage in den Raum gestellt hast, die ein anderer weiterverfolgen konnte. Manchmal ist Wissenschaft genau das, nicht recht zu behalten, sondern mutig genug zu sein, einen Gedanken auszusprechen, damit ein anderer ihn prüfen kann. Nicht jeder Irrtum führt uns vom Weg ab. Manche zeigen uns einen Weg, den vorher überhaupt niemand gesehen hatte. Ich bin Ray. Und Henri Poincaré war der Mann, der eine falsche Frage stellte und damit die richtige Tür öffnete. Und während in Paris die alte würdige Akademie darüber sprach, was ich eigentlich sei, saß am anderen Ufer eines Ozeans ein Mann, der sich diese Frage nicht stellte. Er stellte eine andere. Er fragte, was kann ich damit verdienen? Er hatte in Menlo Park und dann in West Orange, New Jersey, die Welt gerade mit elektrischem Licht überflutet. Er sah meine Bilder in einer Zeitung und fasste innerhalb weniger Tage einen Entschluss, an dem ein junger Mann später zerbrechen sollte. Was in West Orange geschah, die frühe Show, die frühe Werbung, die frühe Naivität und der Preis, den ein junger Mann für den Optimismus eines berühmten Chefs zahlen sollte, davon erzähle ich euch nächste Woche. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, der Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch der Ausflug nach Paris gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Seid auch beim nächsten Mal dabei und lernt neue, faszinierende und teilweise erschütternde Fakten zu meiner Geschichte. Ich freue mich auf euch. Bleibt neugierig.